Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Eine Warnung vorweg, ich bin on fire. Denn eigentlich wollten wir Ende letzten Jahres, noch eine Episode folgen lassen. Aber am Tag der Aufnahme mussten wir diese aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und ich war, beziehungsweise ich bin seitdem, ready to roll. Und ich frage mich, ob das mein Gegenüber auch gerade ist. Wie sieht's denn da aus?
Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich bin heiß, aber jetzt sage ich einfach, go!
Egal wie es ausfällt, wir haben auf jeden Fall einiges im Gepäck, würde ich sagen. Um rege Diskussionen anzufeuern, bleiben wir mal hier in dieser Wortwelt. Ich meine, die Oscar-Nominierungen sind diese Woche rausgekommen, beziehungsweise letzte Woche. Wir haben einiges an Trailern, die wir auch nachträglich aus den letzten Wochen noch besprechen müssen. Und natürlich noch unsere Reviews. Und ich behaupte mal, Alex, deine müssen jetzt so mittlerweile im zweistelligen Bereich heute sein. Mit der Pause, die wir hatten, kommt das ungefähr hin?
Ja und nein. Ich.
Okay, gut. Das hört sich relativ vage an. Für alle, die jetzt gespannt sind, kann ich nur sagen, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das rollt doch noch von der Zunge. So, jetzt probiere ich mal, ob ich den ganzen Rest auch noch hinkriege. Ich rede nicht übers Wetter, ich rede auch nicht über meine Familie und ich rede auch nicht über den Stuhlgang. Ich rede von der Moderation meines Gegenüber, auch im neuen Jahr. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr? Im alten Gewand.
Gut, dass du nicht mehr Frohes Neues sagst. Das hätte ich mir jetzt absolut verboten. Lieber Alex, danke für diese charmante Anmoderation.
Der Knicke, ich hatte das Thema, sagt so grob eine Woche.
Ja, ich war auch so bei 5 Tagen, je nachdem.
Ich glaube, technisch gesehen so 7, vielleicht 8 noch, je nachdem. Was weiß ich, wenn man das erste Mal so im Büro noch trifft, ist das, glaube ich, noch so gesellschaftlich akzeptiert.
Anerkannt.
Anerkannt würde ich schon fast nicht mehr sagen.
Ja, es wird
toleriert noch.
Ja, toleriert ist auch gut, bis es dann irgendwann schellt.
Genau, ja, es ist aber tatsächlich so, wie du sagst, ne? Also die letzte Episode tatsächlich im Dezember, die allerletzte hat es dann leider nicht mehr in die Dose geschafft.
Nee, leider nicht.
Aus gesundheitlichen Gründen, du hast es halt schon gesagt, ist halt nicht zu ändern. Und dann passierte das Leben, da war Weihnachten, da war Neujahr, da war bei mir dann mit Ansage ein Stück weit auch ein bisschen viel Stress beruflicher Natur, dass ich gesagt habe, du, ich muss erstmal jetzt hier mich wieder ein bisschen sortieren im neuen Jahr.
Mhm.
Und jetzt habe ich auch gesagt, du, es nützt nichts, es geht nicht mehr. Wir sind jetzt hier quasi schon ja eigentlich im Februar mittlerweile angekommen und
ich finde, es ist ja auch wichtig, weil wir ja immer wieder sagen und ich werde es ja fast mittlerweile selbst ein bisschen leid, das immer wieder hervorzuheben. Das ist ja hier unsere Therapie, Alex. Also wenn du Stress im Alltag hast, vielleicht auch im Beruf, dann ist ja das doch genau jetzt die richtige Medizin, würde ich behaupten.
Na, nicht nur das, es rettet halt unterm Strich auch meine Ehe, weil ich halt dann endlich dir das Ohr abkauen kann zu diesen Themen, mit dir zusammen halt abnörden kann und das nicht mehr daheim machen muss oder jeden, der danach fragt oder nicht fragt.
Das war eine starke Aussage. Ich arbeite ja, so, muss man ja sagen, im Marketingbereich. Und wenn das mal fallen würde, sich ein Produkt bewerben dürfte mit, das rettet meine Ehe. Das ist also schon mehr als ein Ritterschlag.
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass mittlerweile, wenn Kollegen zum Beispiel fragen, boah, hast du eine Filmempfehlung? Dann komme ich mit, glaube ich, eine Filmempfehlung. Ich habe immer eine Filmempfehlung. Ich habe den letzten Trailer gesehen zu. Und dann denke ich mir, ja, ich brauche auf jeden Fall mal wieder Insert. Ja, das geht gar nicht.
Hatte ich in der Tat auch in den letzten Wochen mit einem anderen Alex. Bin ein bisschen fremd gegangen. Und ich kann auch immer irgendwas aus meinem Ärmel ziehen. Also so ist es tatsächlich nicht. Ich glaube auch, im letzten Jahr habe ich nicht so viel geguckt tatsächlich an Filmen. Also ich bin unter meinem Pensum gewesen, aber irgendwas fällt mir immer ein und irgendwo
heraus. Ich muss gestehen, und du sprichst ja mit den Filmen des letzten Jahres auch noch so ein dunkles Kapitel, das wir 2025 noch vor uns haben an, nämlich die Top 10 2024, die wir ja immer weiter nach hinten schieben. Ich glaube, jedes Jahr wird das Wochen, Woche später.
Ja, man muss sich auch noch fragen, ist es jetzt noch sinnvoll, weil wir häufen ja jetzt quasi schon Content an. Wie gesagt, die letzte Folge in 2024, da soll es ja auch noch um eine Serie noch gehen. Wird jetzt wahrscheinlich die nächste Folge.
Um das genau einmal aber für mich auch abzuschließen. Mir ist es eigentlich relativ egal, ob das sinnvoll ist oder nicht, denn ich vertrete die gleiche Meinung die ich letztes Jahr vertreten habe, nämlich, dass es mich einfach unheimlich interessiert, was so die Top-Titel für dich waren, die dich bewegt haben, ob sich das so streckenweise mit mir matcht oder ob irgendwas dabei ist, wo ich sage, okay, da muss ich es vielleicht wirklich doch nochmal deutlich höher schieben, als ich vielleicht eh geplant hatte. Und das ist der einzige Vorteil von dieser ersten Folge erst im Februar. Ich konnte tatsächlich auch den Januar ein Stück weit auch benutzen, um weiter Backlog aus 24 aufzuholen, weil ich das gleiche Problem hatte wie du, nämlich, dass ich unterm Strich nicht so viel geguckt habe, weil ich auch nicht ins Kino komme und jetzt der ganze Kram halt so ins Video on Demand so peu à peu reinpurzelt und ich das dann endlich auch daheim nachholen kann. So.
Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen nicht ganz so, wie soll ich sagen, vorzeigbar ist von den Ergebnissen, die man so mitbringt, weil man jetzt nicht alles gesehen hat, was rauskam, aber ich
aber
denke...
Aber es ist ja unsere Top Ten. Ja, unser Podcast, unsere Top Ten. Ich will da auch gar nicht in irgendeinen Wettkampf mit irgendwem treten oder so.
Nee, das auch nicht. Es soll ja hier um unseren Spaß gehen in erster Linie.
Genau.
Und mir fällt
unsere
jetzt auch
Therapie.
Ja, stimmt. Und das, was du sagst, ist ja richtig, weil wir hatten genau die gleiche Diskussion letztes Jahr. Doch, wir machen es, weil wir wollen uns ja selbst einfach so ein bisschen gegenseitig befruchten. Und immer, wenn wir die Sendung im Sack hatten dann letzten Endes, war es so, ja, war cool, hat Spaß gemacht und war einfach gut.
Genau, und wenn du jetzt hier von befruchtenden Säcken sprichst, bleibt mir eigentlich nur noch wenig übrig, als zu sagen, lass uns doch mal zu der ersten richtigen Rubrik kommen, nämlich den Rucksack-Reviews. Denn die sind auch immer für eine Mini-Befruchtung gut.
Das kommt immer noch wie, absolut, absolut gut geflutscht heraus. Nee, das klang nicht gut. Streich den letzten Part und sag mir doch mal, wie hoch dein zweistelliger Zahlenwert ist an Reviews, die du heute
mitgebracht hast. Ich habe eine sehr solide 1,5 mitgebracht.
Oh, halt, stopp, das klang so, als hättest du da ein Komma angesagt noch bei der 15.
Richtig. Das heißt, ich habe einen Mini-Nachklapp vorbereitet und jetzt wäre die Frage, wer löffelt wen? Aber das ist dann, glaube ich, relativ schwierig. Ich würde vorschlagen, du fängst an.
Weil ich habe nämlich zwei Reviews mitgebracht.
Weil du hast zwei volle Reviews mit und dann hätte ich den letzten Redeanteil, bevor du einmal die ganzen Releases runterrattern musst. Was sagst du dazu?
Ja, ist wie immer ein guter Plan, Alex.
Na, dann leg los.
Dann lege ich mal los. Ich habe noch was nachgearbeitet aus 2024 und damit schließt sich fast schon wieder so ein bisschen der thematische Kreis. Und zwar mit einem Film, der am 4. Juli 2024, wie gesagt, in die Kinos kam und zwar Hitman. Achtung, jetzt nicht verwundert sein, in Deutschland hieß er A Killer Romance.
Genau, Netflix, ne? Dann...
In ja, aber
bei uns nicht, also uns regulär nicht, Netflix, genau. Bei uns das Kino, deswegen auch so ein komischer Titel, glaube ich. Ne?
Ja, genau. War eine Netflix-Produktion, lief bei uns aber im Kino an, ist der letzte Film von Richard Linklater. Der hat diese Before-Reihe gemacht oder ist Scanner Darkly, der hier immer wieder auftauchte, auch bei uns mit Keanu Reeves von 2006 oder zuletzt 22, glaube ich, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, Apollo 10,5, der auch
den
für
du
hast, Netflix
den hast
produziert
du mitgebracht
wurde.
Mal.
Den hatte ich mitgebracht. Ich glaube, der war sogar in meinen Top 10 damals, weil ich einfach gesagt habe, das ist ein cooler Film. Den fand ich gut gemacht, ähnlich wie Scanner Darkly und hat mir auch inhaltlich sehr, sehr gut gefallen, weil man da so ein bisschen auch reininterpretieren konnte.
Dann bin ich gespannt, was du zum Hitman sagst. Zur Transparenz habe ich gesehen. Kann ich mitreden.
Das ist sehr gut. Trotzdem für alle da draußen ist ein Film mit Glenn Powell und Adria Arjona in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen. Glenn Powell spielt Gary und die Adria Arjona die Madison. Und es geht, und das habe ich mal hier plump von IMDb rausgezogen, um Folgendes. Ein Professor, der nebenbei als eine Art Auftragskiller für die Polizei seiner Stadt arbeitet, begibt sich auf gefährliches, zweifelhaftes Terrain, als er sich zu einer Frau hingezogen fühlt, die seine Dienste in Anspruch nimmt. Also um das vielleicht nochmal aufzugreifen in eigenen Worten, es soll auf wahren Begebenheiten beruhen, das sagt dann auch nochmal der Abspann mit originalen Fotos und es geht um einen Typen letzten Endes, der rutscht in so eine Art Undercover-Arbeit für die Polizei und er soll als Fake-Auftragskiller Anstiftende zum Mord überführen. Also Leute, die einen Auftragskiller suchen, die soll er überführen und muss sich dafür verkleiden und die Leute halt so in ein Gespräch verwickeln, dass sie zugeben, dass sie jetzt einen Auftragskiller suchen. So.
Genau, also bevor der Auftragskiller gesucht wird, ne, die Leute quasi schon für den Vorsatz sozusagen verknacken.
Man greift das im Film auch auf, dass sie sagen, also Auftragskiller sind wirklich nur ein Konstrukt der Filmindustrie, weil sobald man das irgendwie, keine Ahnung, per stille Post irgendwie rumgibt, kriegt die Polizei meistens irgendwie Wind und dann kascht man die Leute sowieso vorher schon weg. Kann ich nicht beurteilen, hab nie einen gesucht, wäre es jetzt vielleicht erst recht lassen. Ich finde, Hitman fängt gut an. Glenn Powell wird hier so als Nerd etabliert. Komme ich gleich nochmal drauf zu, ob man das ihm die ganze Zeit so abkauft. Aber ich finde so die ersten paar Minuten stimmungshumorvoll. Es wird locker über diverse Szenen inszeniert, wie er da reinrutscht, wie er sich dann verkleidet, in welche verrückten Charaktere dann er schlüpft. Und es wird immer abgefahrener. Bis nach 30 Minuten die Femme Fatale auftaucht im Film und Gary hilft ihr dann, verliert sich in seiner Rolle, in seinem Alter Ego, nimmt dieses auch vollends an. Da hatte ich so ein bisschen meine Probleme, wo diese Geschichte ins Rollen kam, denn diese Eigenschaften, die er in den Rollen spielt, die, finde ich, übernimmt er zu gut. Er ist plötzlich ein unglaublich charmanter, sexy Lover. Er ist geübt im Umgang mit Waffen, kann blindlings ohne zu zielen plötzlich irgendwelche Schießscheiben treffen und sowas. Da bin ich schon ein bisschen abgekommen vom Weg mit dem Film. Wie sah es denn da bei dir aus, Alex? Hast du da schon was du beisteuern kannst?
Ja, ich bin bei dir ein Stück weit, aber ich wusste, glaube ich, so ein bisschen, was mich erwartet. Also schon allein durch diese Montage da auch in den ersten 30 Minuten mit seinen, er geht ja dann da mega auf in, ja, mal ausnahmsweise quasi ein alter Ego annehmen und dann, ich habe ein ganzes Sortiment an Kostümen und ich kann jedes Mal und inklusive Zähne, die sich verändern und weiß ich nicht,
Make-up,
jedes Mal
Tattoos.
Eine eigene, ja, und halt gefühlt einen ganzen Lebenslauf, den er sich erdenkt für seine Figuren. Von daher war das jetzt für mich erstmal okay und es war halt natürlich sehr hollywoodisiert. Und er ist ja, also dadurch, dass diese erste halbe Stunde schon auch ein Stück weit überstilisiert war, konnte ich damit viben und mich treiben lassen von der Art Plot sozusagen. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass ich auch mir dachte, aha, okay, das ist jetzt so, das fällt dir jetzt so leicht, nachdem du ja so als total schüchterne Person introduced wirst eigentlich.
Ja.
Das war, ging auch schnell, ja, aber ich konnte quasi damit durchrollen so mit der Entscheidung.
Das war nicht meine einzige Baustelle. Gegen Ende kommen dann nämlich tatsächlich auch wirklich Menschen ums Leben. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich meine, du hast gesehen, aber die uns gerade zuhören eben noch nicht vielleicht. Beide lächeln diesen Umstand weg und steuern so auf ein Happy End zu. Und da habe ich mich auch ein bisschen erinnert gefühlt an Love Lies Bleeding. Da war das nämlich genauso, weil ich jetzt plötzlich dann auch die Verbindung wieder zu meinen Protagonisten verloren habe, weil ich dachte, das geht für mich gerade überhaupt gar nicht zusammen. Und das sind dann eben die verschiedenen Sachen. Einmal die Charakterentwicklung von Gary, die zwar immer wieder auch mit so einer Intro-Szene ganz am Anfang des Films erklärt wird, warum er das vielleicht macht, warum sich dieser Charakter jetzt so aufzwängt und er das so übernimmt. Aber dieses allgemeine Aufziehen der Geschichte, auch wenn es auf wahren Begebenheiten basiert, aber bei den Todesfällen dann schon wieder abweicht, was sie auch sagen, plus
das
sagen
wir extra, genau.
Plus diese semi-erotische Love-Story, die da so abgefeuert wird. Ah, da dachte ich so, nee.
Das stehen, die hat für mich funktioniert. Das liegt aber halt daran, nicht, dass sie da zwei sexy Leute halt für gecastet haben. Und sie wussten genau, was sie tun halt.
Ja, aber
an der Stelle. Auch wieder typisch Hollywood. Ich bin aber bei dir. Will nicht zu sehr spoilern, ne? Aber diese letzte Szene, ich glaube, da gibt's auch eine Tüte, wo ich auch dann zu meiner Frau gesagt habe, das stimmt jetzt nicht, oder? Weil das ist so, das passt überhaupt nicht zu dem restlichen Vibe des Films. Das ist jetzt so viel zu krass out there. Deswegen war ich unheimlich froh, dass sie, und das hat, also der Gag hat für mich nicht funktioniert, dass dieses Zurückruderns des, ja, im Film ist es so passiert, in Wirklichkeit ist keiner gestorben, macht euch keine Sorgen. Mhm. Die versuchen das so ein bisschen zu bagatellisieren, dass es halt eine inszenatorische Entscheidung war, ja, also eine Freiheit des Films. Aber dieser Gag hat für mich halt nicht gezündet am Ende.
Ja. Wenn es überhaupt ein Gag gewesen sein soll.
Weiß ich auch nicht. Also ich dachte, das wäre eine Art des Humors da an der Stelle, der halt für mich leider da an der Stelle auch nicht, also hat auch nicht funktioniert.
Also
bin ich bei dir.
Also schwierig. Und insgesamt fand ich, war es eine coole Krimi-Komödie, also zu Beginn, die auch gut zu verorten war im Genre. Er hält dann so eine ernste Komponente, die hat für mich den Spagat dann aber nicht hingekriegt. Mir fehlt die Nachvollziehbarkeit von diesem Charakter von Gary halt, den Glenn Powell da spielt. An sich macht Glenn Powell das sehr gut, auch wenn man ihn diesen modelartigen Nerd einfach schwer abkaufen kann, wenn er sich
den nicht, aber alles aussieht. Andere. Und also ich fand es halt cool, weil er ist halt sonst immer genau das, was er dann später porträtiert.
Ja,
deswegen fand
genau.
Ich es cool, dass sie ihn mal 20 Minuten so ein Stück weit, ich will es nicht sagen, von der Leine lassen. Mhm. Aber er halt mal so ein bisschen zeigen kann, dass wenn du ihn lassen würdest, so wie bei vielleicht einem Chris Hemsworth, da mehr Schauspieler drin ist, als man vielleicht glaubt.
Ja, ja. Klar,
das fand ich cool. Deswegen, das war eine der großen Sachen, die mir gefallen hat, weil er ist ein sympathischer Typ, so wie er sich verkauft.
Auf jeden Fall. Und ich sage ja auch nicht, dass er das nicht kann. Ich fand es, hab's ja auch gerade hervorgehoben, nur dass man ihn dann in so einen absoluten Nerd verpackt mit gestreiften Hemd in der Hose und so
aber das
ein
ist halt,
nach hinten
ja, aber
mit
das,
der Brille.
Das ist
als Kettlerwort.
Halt Überstilisierung, ja.
Ja, genau. Und ja, der Plot kommt nicht kohärent für mich zusammen und besonders das Ende war dann echt für mich ein großer Minuspunkt. Das Internet sagt bei IMDb 6,8, also schon so unter dem solide Rating. Ein bisschen wackelig würde ich ihn einschätzen. Rotten Tomatoes, deutlich stabiler, weiß ich nicht so richtig, was ich von halten soll, werde ich auch bei meiner zweiten Review gleich nochmal auspacken. 95% Kritikerscore, das ist schon hoch, das ist wirklich schon hoch und die User, ZuschauerInnen bestätigen das mit 91%. Wie gesagt, ich habe mich da gar nicht gefunden und auch wo der Abspann lief, dachte ich so, und gebe dem Film, muss ich leider so machen, eine 2,5 von 5 Sternen mit.
Ich erinnere mich genau daran, wie ich am Ende des Ratings davor saß, wie ich ihn raten soll und wusste, dass es bei mir zwischen, und das, da bin ich ganz am ganz anderen Ende des Spektrums, ob es 3,5 oder 4 ist.
Hoi, okay.
Weil ich fand, ich konnte einmal zu oft gut lachen. Ich müsste ihn der Fairness halber, glaube ich, tatsächlich aber auch nochmal gucken, weil es erscheint mir schon relativ hoch.
Ja.
So retrospektiv.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Also, das war da in dem Moment, ich habe ja gesagt, zwischen 3,5 und 4 hatte ich gehadert und hatte mich aber aus irgendeinem Grund dann für 4 entschieden tatsächlich.
Also ja und nein, ne? Also IMDb bei 6,8 und Rotten irgendwie bei Richtung 100%, das ist ja auch schon
eine
Schere.
Ich bin ja irgendwo dazwischen, ne?
Ja, du bist irgendwo dazwischen. Ich versuche es ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu ziehen, das ist meine Absicht. Aber das ist meine Meinung, Alex.
Das ist ja gut, dafür hast du ihn ja mitgebracht.
Dafür habe ich ihn ja mitgebracht und dann würde mich interessieren, was du jetzt noch im Sack hast.
Ich habe im Nachklapp,
in
den Feiertagen, ich fange erstmal mit dem Nachklapp an, weil das geht schneller, wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken, ich mache es relativ kurz.
Time is running nach wie vor.
Du hast sehr davon geschwärmt und es ist eine Videospielverfilmung, verdammt nochmal, und ich habe sie nicht gesehen und ich bin im Besitze eines Apple One Abos und habe selbstverständlich also über die Feiertage Tetris nachgeholt.
Ja, da kann ich mich noch erinnern, den habe ich ein Stück weit übers Klee gelobt. Kann das sein?
Ja, hast auf jeden Fall eine solide 4 gegeben, so wie ich gerade eben. Und
da bin ich jetzt gespannt.
Ich werde das vehement hier unterstreichen, diese Entscheidung. Ich fand den auch echt überraschend gut. Ich habe da fast nicht mit gerechnet, aber sie machen das extrem effizient, so wie du gesagt hast, wie sie es erzählen. Und sie schaffen es auch. Also der größte Kritikpunkt ist, dass es gibt so einen Moment, wo es kippt für mich, wo ich mir denke, wenn ihr da jetzt noch einen Haken schlagt, nochmal dieses und jetzt rein und jetzt raus und nochmal verhandeln und noch ein, aber genau in dem Moment hört er damit endlich auf und es kommt dann die Auflösung. Und bis dorthin macht erstmal Taron Egerton einen Mega-Job, super sympathischer Typ da. Ich fand auch das Sidecast extrem cool und wenn du halt so ein bisschen aus dieser Nerd-Ecke kommst, diese Szene, wo sie das erste Mal den Gameboy zeigen,
ja.
da hatte ich so ein bisschen Pipi in den Augen, ein bisschen Gänsehaut, weil das war schon cool, weil es war auch für mich als ich habe ihn, glaube ich, bekommen, als ich in der Grundschule war, halt einfach super Big Deal und ich saß auch da und dachte mir, weil sie so auch so zelebrieren und habe mich gefragt, haben die in dem Moment gewusst, was das für ein Gamechanger ist? Als sie da im Labor das erste Mal quasi, wussten sie, was sie da wirklich haben?
Naja, im Film reflexen sie ja schon mit den ganzen Daten und denken, wissen ja schon, dass sie da was in den Händen haben.
Wahrscheinlich,
aber das
ne?
ist natürlich so quasi ein
Es war halt cool, es einmal so zu sehen. Er ist ein typischer Apple-Produktionsmanier, extrem hochwertig gedreht. Du hast gemeint, sie versuchen es zwar dann charmant, diese VFX-Sequenzen am Ende einzustreuen, die wirken nicht überall solide.
Also ich fand vor allem zum Schluss die Verfolgungsjagd, die ist mir auf den Magen geschlagen, ja.
Ja, die ist wackelig, aber dieser Tetris-Effekt versüßt es einem dann doch auch ein bisschen wieder.
Diese visuelle Untermalung, ja, teilweise.
Genau.
Aber die ist ja nicht immer
auch wie die Gebäude dann, wenn sie zum Beispiel um die Ecke fahren, dann so bong und dann ist es so ein Tetris-Effekt, wenn sie irgendwo anecken oder so. Mm. Das war cool. Und es war einfach ein rundes Ding, fand ich. Also es hat einfach Spaß gemacht.
Ja.
Ich glaube, der funktioniert auch, wenn du kein riesen Tetris-Fan bist. Hier in unserem Haushalt ist es aber halt gesetztes Spiel, das du quasi auch als, wie andere Toilettenlektüre haben, liegt bei uns zu Hause auf dem Gäste-WC ein Gameboy Color mit Tetris.
Ah, nice.
Das ist so. Und die Batterien sind gefüllt, immer. Deswegen, genau, war der lange überfällig, fanden wirklich, wirklich kurzweilig. Hat einfach Spaß gemacht, kann man sich wieder angucken und ich würde noch einen drauflegen und auch nochmal sagen, das ist die vermutlich bisher beste Apple TV-Produktion, die ich gesehen habe.
Oh, stark. Da müsste ich nochmal in mich gehen, ob ich da jetzt ein Beispiel hätte. Wenn man jetzt zum Beispiel Coda nennen würde, was ja aber keine reine Apple-Produktion
ist
war.
Ist es nicht. Deswegen, genau. Von daher, auch 4 von 5 Daumen hoch dafür.
Stark. Dann virtueller akustischer Handshake, ja. Alex.
Ja.
Immer wieder Love gerne.
It. So, dann hast du jetzt noch ein Rotten Tomatoes Hühnchen zu rufen mit deiner zweiten Review.
Ja, möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Ich habe hier noch auf Platz 2 Juror Nummer 2, beziehungsweise Number 2.
Der Stand jetzt letzte Clint Eastwood Film.
Der Stand jetzt letzte Clint Eastwood Film, genau. Also Juror Nummer 2.
Den hat er auch gesehen.
Mensch, Alex, da sind wir ja heute hier beide on fire und können uns die Bälle hin und her schmeißen. Der kam am 16. Januar in die Kinos. Mensch, da sind wir ja hier richtig, da muss man ja sagen, sind wir mal wieder auf der aktuellen hier Welle, so gesehen. Mhm. Ja, Clint Eastwood, glaube ich, muss man nichts mehr drüber sagen. Mit 94 Jahren jetzt hier nochmal einen Film auf das Parkett geballert. Mal gucken, was noch folgt. Nicholas Hoult, Toni Collette, Zooey Deutsch spielen mit in den Hauptrollen. Gabriel Basso ist zu sehen als Angeklagter und es geht um Folgendes. Als Geschworener in einem hochkarätigen Mordprozess gerät ein Familienvater in ein ernsthaftes moralisches Dilemma, das er nutzen könnte, um das Urteil der Geschworenen zu beeinflussen und möglicherweise den falschen Mörder zu verurteilen oder freizulassen. Denn auch hier nochmal mit eigenen Worten beschrieben, also Nicholas Hoult spielt ein Jurymitglied, kann man ja werden in den USA, wenn man da einberufen wird.
Muss man auch werden.
Muss man dann auch werden.
Es ist nicht freiwillig.
Genau. Und er realisiert während der Verhandlung, dass höchstwahrscheinlich er für den Todesfall verantwortlich ist, für den jetzt der Charakter um Gabriel Basso angeklagt ist und zu lebenslänglicher Haftstrafe wahrscheinlich verurteilt werden soll. Was ich ganz cool fand im Trailer, wir hatten ihn ja mitgebracht, das war ein Stück weit ersichtlich und dann haben wir aber hinterfragt, wie spielt Clint Eastwood das jetzt aus mit dem Drehbuch?
Yes.
Beziehungsweise, was macht Nicholas Hoult in seiner Rolle? Wird er die Jury manipulieren? Wird er Hinweise geben oder eine Lösung finden, die für alle passt? Und die Erzählweise ist sehr ruhig, unaufgeregt. Ich würde aber fast sagen, und da bin ich auf deine Meinung auch gespannt, ist mir fast hier schon zu ruhig gewesen.
Ja, ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst. Ich fand durch diese, ich würde sagen, schläferne Erzählweise, dadurch, okay. Naja, dadurch, dass es kein sehr aufgeregter Film ist, erlebt er dann so ein Stück weit von den Rückblenden, die vielleicht ein bisschen noch aufpeppen. Ansonsten ist halt so eine Juryarbeit relativ trist, glaube ich. Und durch die ruhige Erzählweise wirkt es halt fast wie, und das tut mir wirklich leid, fast wie ein Fernsehfilm.
Oh, okay. Ja.
Also, es,
Ich weiß nicht, das habe ich mir bei ein, zwei Außenaufnahmen auch gedacht, aber ich glaube, das ist so eine typische Eastwoodsche Handschrift auch, dass er eben so unaufgeregt ist und so klare alltägliche Bilder zeigt. Ich meine, da gibt es starke Dialoge, da gibt es auch vor allem sehr starke Gruppengespräche, gerade innerhalb der Jury.
Ja, ja, es sind auch richtig gute Performances, allen voran Nicholas Hoult natürlich.
Genau, J.K. Simmons auch noch dabei unter anderem, der mal kurz mitspielen darf. Es verzweigt sich dann auch in so eine Art Katz-und-Maus-Spiel und wie du gerade gesagt hast, in so Rückblenden direkt im Gericht wird das Geschehene so ein bisschen auch für dich als Zuschauer, als Zuschauerin aufgearbeitet. Ich habe dann zwei konkrete Sachen, die mich ernüchtert haben. Ich weiß nicht, willst du vorher noch was beisteuern? Sonst würde ich nämlich zwei Sachen rauspacken, die mich so ein bisschen abgehängt haben.
Go for it.
Okay, Punkt 1. Der Plot kommt für mich ohne große Überraschung daher, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass er auch eher wie die ganze Inszenierung so abgearbeitet wird. Das Drehbuch ist an sich spannend, aber es läuft eher ab, anstatt einen wirklich zu fesseln. Und ich finde, es gibt eine extrem verpasste Chance. Und zwar gibt es im Verlauf der Erzählung so viele Möglichkeiten, mit der wahrgenommenen Realität zu spielen und so verschiedene Aussagen zu reflektieren. Weil da gab es so viele Zeugen im Drehbuch, also in so einer Gerichtsverhandlung, wo man jetzt hätte die Rückblende anders gestalten können. Und dann hat man vielleicht mehrere Rückblenden und mehrere Realitäten, die dann irgendwie gegeneinander ausgespielt werden und mich als Zuschauer dann auch wirklich so fragen lassen, was ist jetzt wirklich genau passiert?
Was sie ja machen, es gibt ja, die zeigen ja zwei.
Ein bisschen, ja.
Sie fangen quasi mit diesem stilistischen Mittel an, aber es hört dann auch direkt wieder auf. Ne? Es gibt ja diese Szene, wo du siehst, wie sie, wie der Angeklagte in quasi diesen Streit geht. Ne? Und du hast halt einmal die Variante, wo er halt ernst redet und in der anderen eskaliert er halt völlig, wo ich mir dachte, ah, okay, das ist jetzt so und dann kam auch nichts mehr in die Richtung.
Genau, und das hätte man bei so vielen Zeugen und Mutmaßungen und was da so reinspielt, hätte man das so viel mehr verzweigen können. Das fand ich ein bisschen schade. Und weil dadurch weißt du eigentlich die ganze Zeit relativ konkret, wo es eigentlich hingeht und du wirst nie so verunsichert. Das fand ich halt schade, es hätte einfach noch so ein bisschen mehr Würze reingebracht.
Mhm.
Und das Zweite fand ich, das fand ich auch so schade, es gibt eine sehr konkrete Rückblende, die kommt unglaublich spät und zementiert deutlich, wer jetzt tatsächlich der Täter ist. Und diese Rückblende wird einfach künstlich extrem lange zurückgehalten und verstärkt den Eindruck, dass das Drehbuch wesentlich mehr Haken hätte schlagen können. Das fand ich schade, dass man so einen billigen Trick, also wirklich eine Rückblende, die klar definiert, wer jetzt wirklich der Täter ist. So
aber war das für mich so echt? Das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, dass es damit eindeutig wird, wer der Täter ist.
Also schon. Also wir können vielleicht...
Ah ja, okay. Interessant.
Vielleicht also, ja,
ich weiß,
Folge, um
nee, ich weiß genau, was du meinst. Okay. Aber es war für mich dann dadurch immer noch nicht so 100%, weil das ist die größte Stärke und die größte Schwäche des Films, meiner Meinung nach. Also erstens, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du meintest, ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt kein Katz-und-Maus-Spiel aus meiner Sicht. Es gibt zu drei Viertel des Films gibt's kein Katz-und-Maus-Spiel, außer dass er mit sich selbst Katz-und-Maus-Spiel spielt, weil er immer wieder damit liebäugelt oder kokettiert, muss man ja fast sagen, den Jurymitgliedern Hinweise zu geben, weil er indirekt unbewusst, das ist ja diese tolle Psychologie, die ich hier so interessant finde, dass er gefasst werden möchte vielleicht, weil er glaubt, er ist der Täter,
mhm,
und den Leuten Hinweise gibt. Aber gleichzeitig eigentlich, oh, ich habe eine schwangere Frau zu Hause und ich möchte eigentlich mein Leben leben, eigentlich nicht gefangen werden möchte. Und du bist die ganze Zeit zwischen den Stühlen und weißt nicht, ist euch jetzt mein, muss ich jetzt euch für ihn mitfiebern oder ist er tatsächlich ein abgebrühtes Schlitzohr?
Ja.
Kleine Drecksau, mhm, die versucht davon zu kommen. Und gibt's noch so ein bisschen diese Kritik an, wie die Staatsanwaltschaft quasi umgeht mit Fällen und ob wirklich in alle Richtungen ermittelt wurde oder nicht, ob sie hier nur sehr einseitig gearbeitet haben und vielleicht tatsächlich breiter hätten streuen müssen. Und mit all den Schwächen, die der Film hatte, war es ein solider Film. Und dann kam, und das habe ich lange nicht gehabt, und ich habe auch zu meiner besseren Hälfte geguckt, dann das Ende.
Mhm.
Das literally die letzte Einstellung des Endes gibt original, ich kann es nicht anders sagen, einen ganzen Punkt Abzug bei mir, wirklich. Ganz im Ernst, weil das ist fucked up, was sie da mit dir machen. Das ist so, nee, das ist ein Cop-out am Ende. Das geht mir so auf, also das triggert mich immer noch rückblickend.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt auch so schlimm war, aber ich fand es unmöglich, wirklich.
Unmöglich fand ich es nicht. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich ist es so, America fuck yeah, also letzten Endes die Justiz siegt, sage ich mal, ohne auch da groß spoilern zu wollen.
Ja, ja, aber am Ende, ist ja die nicht die Stärke, aber der Film will ja gar nicht am Ende eine Partei ergreifen oder dir wirklich ein finale Story aufdrücken. Deswegen hätte ich gesagt, das, was du als eindeutig interpretiert hast, ist immer noch so ein Stück weit offen für Interpretation, für Restinterpretation. Mhm. Und gerade dann gepaart mit dem Ende, wo du dir sagst, okay, cool, dann kann er vielleicht doch sein Familienleben leben, ist, es hat mich einfach, nee, ich fand's,
Ja, also ich war auch verunsichert. Ich meine, ich habe letztens schon mal gesagt, mit Eastwood-Filmen macht man eigentlich nie groß was falsch. Und auch hier ist es super solide, du hast auch gerade schon gesagt, inhaltlich. Aber fließen zu wenig Überraschungen rein. Ich finde nach wie vor, man lässt ein paar Chancen liegen. Es ist
ja,
guter
mehr drin gewesen.
Ja, es ist eine gute Unterhaltung, aber da hätte man, finde ich, es klingt jetzt auch wieder so mega hart, ne, und so herablassend, aber da hätte man einfach viel mehr draus machen können. Aber ich glaube, wir haben es gut formuliert. Das Internet, IMDb-Seite, stärkt uns da auch wieder den Rücken. Bin mal auf deinen Score gespannt. Ähnlich wie gerade eben auch bei Hitman. 7,0, also gerade so solide. Rotten Tomatoes auch wieder deutlich höher, 92%, Kritikerscore 91%, Zuschauerscore liegen relativ nah beieinander, sind da alle dolle begeistert. Ich gebe Juror Number 2 3,5 von 5 Sternen mit.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich habe es immer noch nicht geratet, weil ich wirklich immer noch massiv mit mir hadere.
Oh, das hat sich so tief getroffen anscheinend.
Tatsächlich, ja. Und es ist vermutlich irgendwas da zwischen, ich weiß es nicht, 2,5 und 3 tatsächlich, unterm Strich.
Okay.
Da hatte ich wirklich große Probleme. Mehr als mir lieb war.
Ja, aber ich denke, wir haben es ganz gut aufgegriffen. Dann werde ich es dabei belassen. Und dann
keine Zeit mehr, ja. Ne?
Dann wäre jetzt nochmal interessant, du hast ja jetzt immer noch einen offen.
Ich habe noch einen offen. Ich kann es aber auch kurz machen, denn wir brauchen thematisch jetzt nicht so unglaublich viel über einen Weihnachtsfilm reden.
Oh, okay.
Denn ich habe noch mitgebracht die Entführung des Santa Claus und es gibt nur zwei, die ihn retten können. Das ungleiche Duo Dwayne Johnson und Chris Evans.
Oh no, du hast ihn gesehen. Ich habe
Red One geguckt.
Ich habe einiges über diesen Film gehört.
Ich bin in die Bresche gesprungen.
Danke, Alex. Jetzt schon
Red One geschaut in der Vorweihnachtszeit. Ein Film von Jake Kasdan, der auch schon Skyscraper mit Dwayne The Rock Johnson gemacht hat. Großes Cast wieder, auch J.K. Simmons, Lucy Liu. Ganz wichtig noch zu erwähnen, Kieran Shipka als die Bösewichtin.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Das fand ich ziemlich cool. Die spielt die Gryla da. Das fand ich noch mit am nicesten. Und
J.K. Simmons wieder.
J.K. Simmons als Santa Claus, genau. Und um es kurz zu machen, er wird halt entführt. Dwayne Johnson ist seine rechte Hand, sein Bodyguard, fühlt sich also total verantwortlich. Es gibt da eine große, große Welt am Nordpol, die alle komplett CGI ist, auch sehr, sehr aufwendig gemacht. Und das ist die Rolle hier von Chris Evans als Jack O'Malley. Er ist der Böse. Der war als Kind böse, er ist als Erwachsener böse, er ist auf der Nordi-List. Er ist ein Verbrecher, mit unlauteren Methoden verdient er sein Geld. Und als ungleiches Duo muss er jetzt aber helfen, Santa zu fangen. Ich will gar nicht so sehr zu finden, Entschuldigung.
Zu finden, wollte gerade sagen.
Genau, und dabei begibt er sich auf eine Reise der Selbstfindung und
okay.
Weiß ich nicht. Genau, das ich mach's versuch, wie gesagt, ich versuch's kurz zu machen. 30% Kritikerscore Rotten Tomatoes. Uff.
aber Zuschauer.
90% ja, Zuschauerscore. Und das ist der größte Grund, weshalb ich diesen Film gucken wollte. Weil wir hatten eine ähnliche Situation mit einem ähnlich gelagerten Titel, mit einem ähnlich gelagerten Dwayne Johnson Film, nämlich Red Notice.
Red Notice, ja.
Da ist es 37-92. Und IMDb, der Vollständigkeit halber, ist bei einer 6,3. Ist gar nicht mal so schlecht.
Was? Also, Red One.
Red One jetzt hier wieder, genau. Ja, okay. 6,3. Und jo, hier wäre mehr drin gewesen. Ich fand, das Potenzial war hier tatsächlich da. Und der verliert sich auch hier wieder in zu viel CGI, zu viele Actionsequenzen und zu wenig Charakterexposition, die ja tatsächlich interessant gewesen wäre. Diese Entwicklung, die sie Chris Evans Figur machen lassen möchten, die gibt's nämlich nicht.
Oh, ja.
Die gibt's einfach 90 Minuten nicht und dann ist sie vollzogen.
Bam.
Genau.
Sinneswandel.
Und zwar nicht nur. Es gibt einfach gar keinen fließenden Übergang. Es ist einfach von garstig böse. Und ich habe auf alles auf keinen Bock drauf. Vielleicht ein bisschen, reflektiere vielleicht das eine oder andere und dann aber quasi nicht einfach chaotisch gut oder so, kein Prozess, keine Graufase, sondern der ist dann so hart weiß, also er ist einfach galaktisch gut am Ende, dass ich mich frage, okay. Wann ist das denn passiert?
Okay.
Völlig gaga. Ansonsten, wie gesagt, die Actionsequenzen machen Spaß, auch wenn es am Ende wieder ein Kaiju sein musste. Also die üblichen Hollywood-Tropes
so.
Werden halt bedient. Ja, wie kann das denn sein, Alex? Guck den Film, wenn ihr es wissen wollt.
Okay.
Es sind ganz nette Elemente da. Es ist halt diesen The Christmas Spirit ist auch da. Der wird ja auch groß geschrieben. Die Effekte sind überraschend aufwendig. Deswegen hat er trotzdem bis zu einem gewissen Grad auch Spaß gemacht. Gerade wenn du vielleicht Kids hast. Aber da ist halt auch die Frage, ab welchem Alter kannst du das tun, weil er ist da teilweise ganz schön brutal auch. Er ist auch hat auch ein PG-13, also ein 12er Rating. Also du kannst ihn auch nicht für Kinder gucken.
Okay.
Also die Zielgruppe ist da so ein bisschen schwierig auch für mich gewesen, wenn du versuchst, einen Weihnachtsfilm zu gehen. Deshalb eine 2,5 von meiner Seite.
Okay.
Also okay,
ja.
Wenn du Fan bist von irgendwem.
Besser als halt, Red Notice.
Yes.
Den
ich fand ihn besser als Red Notice.
Punkte mitgegeben, ja.
In jeder Hinsicht eigentlich.
Okay.
Der überlegene Red-Punkt-Punkt-Punkt-Film.
Ei.
Jo.
Also weit überlegen macht ihn jetzt aber auch nicht zu einem absoluten
Das macht ihn jetzt nicht gut, aber ich hatte jetzt nicht so dieses Gefühl, 2 Stunden meiner Zeit komplett verschwendet zu haben, wie es bei Red Notice hatte.
Okay, aber ähnlich teuer, weil ich hatte immer auch gehört, die Sequenzen, die Action-Sequenzen, CGI-Sequenzen, das ist einfach alles drüber und nicht ganz so gut.
Nee, das nicht, aber die Menge ist halt auch enorm.
Okay.
Also die schiere Menge an Set-Extensions, an VFX, an CGI-Figuren ist immens einfach.
Mhm.
Also viel mehr auch, als ich gedacht hatte.
Aber
sie gehen
auch
da wirklich
besser,
all
oder?
In, das ist crazy.
Also so Masse statt Klasse?
Naja, dem wirst du ja irgendwann schuldig, ne? Also da, irgendwann ist das Budget halt alle.
Ja, ich meine, aber man hat jetzt eben mehr auf Masse statt auf Klasse gesetzt.
Ein Stück weit, ja. Aber es sei jetzt nicht, also typische VFX aktuell, würde ich sagen.
Okay, ich weiß nicht, ob ich mir ihn noch geben werde.
Muss
vielleicht
nicht,
in 10 bis 11 Monaten, wenn ich mal wirklich gar nichts zu tun habe. Mal gucken.
Was uns kurz geben kannst vielleicht, um es kurz zu machen, weil ja, 2,5 heißt, du müsstest es dir nicht unbedingt geben.
Duly noted.
Lass uns doch zu den Releases kommen. Erzähl doch mal ein bisschen, was wir verpasst haben.
Ja, ich würde kurz nochmal einen Recap machen, weil wir jetzt einen Monat weg waren, was jetzt alles so in die Kinos kam und auf die Streaming-Plattform. Es ist eine lange Liste, deswegen würde ich sagen, Alex, lass es doch uns doch gemeinsam machen. Ich versuche es schnell vorzulesen und du sagst, ist es hot or not? Würdest du es gerne gucken oder nicht? Wie würdest du es vielleicht einsortieren? Und ich fange mal an, rückblickend. Erster kam Nosferatu, der neue Robert Eggers-Film in die Kinos.
Weißt du noch, wie unglaublich schlimm ich Lighthouse fand?
Ja, ich weiß.
I don't know, man.
Ach, auch The Northman und sowas. Ich bin kein Eggers-Fan. Für mich eher ein Nut.
Oh, same.
Aber Nosferatu eigentlich schon geil. Ah, hey, ja, aber ich muss mich entscheiden. Ich sage eher Nut.
Nut.
3.1. Wallace and Gromit. Vengeance Not. Most Foul. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Hot habe ich aber noch nicht gesehen. Ich meine, Feathered McGraw ist zurück. Das muss ich mir noch antun. Und kriegt auch sehr gute Kritiken. Am 8.1. kam We Live in Time mit Andrew Garfield und Florence Pugh.
Ja, technisch gesehen hot, aber sieht so unglaublich furchtbar aus.
Furchtbar im Sinne von heartbreaking, schlechte Laune. Ja, ich sag hot. Aber du bleibst bei?
Hot, ja. Hot,
okay,
ja.
Gut. Ab 9.1. lief bei, jetzt muss ich überlegen, bei Netflix American Netflix, Prime ja. Evil an, mit Taylor Kitsch und Betty Kilbin. Sie kriegt sehr gute Reviews. Mhm. Hot or not?
Eigentlich erstmal nicht, aber ich sehe ihn gern. Und
erstmal nicht was.
Nee, es war halt nicht so meine Baustelle, vom Setting.
Ja.
Aber ich sehe Taylor Kitsch gern und die Reviews sind überraschend gut, deswegen ja, bin ich eher beim Hot aktuell.
Der Trailer sah für mich gar nicht so gut aus, aber jetzt diese ganze positive Welle lässt mich schon mal ein bisschen jetzt mich in Richtung Hot tendieren.
Sieh.
Am 15.01. kam in die Kinos Leben ist jetzt, die Real Life Guys. Ist quasi eine Verfilmung der Leben rund um die Mickenbecker-Brüder. Die sind auf YouTube extrem erfolgreich geworden, weil sie so verrückte Maschinen und Dinger gebaut haben und es gefilmt haben und hatten aber leider sehr viele Schicksalsschläge zu erleiden und das wird in dem Film aufgegriffen. Kennst du Hot or Not?
Kenne ich nicht und ist deswegen leider erstmal automatisch ein Not, weil... Kenne ich nicht, brauche ich nicht gucken dann, glaube ich.
Okay, fair enough. Für einige YouTube-Fans wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Ja. Ich sag aber eher auch,
sorry, Bro.
Not, obwohl ich die Geschichte halt, wie gesagt, um die Mickenbecker so mitbekommen habe über die Jahre und schon interessant finde eigentlich. 17.01. Da lief Back in Action mit Cameron Diaz seit langem mal wieder in einem Film an. Auf Netflix, habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Hot or Not? Schon gesehen vielleicht?
Noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Bin da eher bei Not.
Not, ja.
Okay. Am gleichen Tag lief auch Severance an, Staffel 2 bei Apple TV Plus.
Ich habe die erste Staffel über relativ weit oben in meinem Backlog, weil ich so viel krass positive Sachen gelesen habe. Und ja, die zweite Staffel soll da irgendwie nahtlos anschließen, da ja.
Ich würde es gerne sehen, irgendwie macht es mich nicht an. Ich sage, ich müsste zuerst die erste sehen, von daher sage ich mal zur zweiten Staffel. 22.01. kam Wolfman in die Kinos von Lee Whannell.
Ja, Auto-Hot.
Auto-Hot bin ich dabei, auch wenn wir gesagt haben, oder vor allem du, Trailer, weiß nicht so richtig, wie es hingeht, aber lieber Onell, also hot. Am gleichen Tag lief Kneecap in den Kinos an, da habe ich schon viel gehört und jetzt habe ich hier nochmal aufgeschrieben, weil er halt kam, ist eine irische Komödie, Michael Fassbender auch einmal kurz zu sehen, spielt da wohl eine Rolle. Ich sag hot, weil interessiert mich und das Ding hat sehr gute Reviews bekommt. Schon was drüber gehört?
Nichts drüber gehört, daher erstmal not.
Erstmal not, okay. 23.01. Da lief The Night Agent Staffel 2 an bei Netflix. War von der ersten Staffel ganz angetan. Die zweite Staffel hat eine unglaubliche Schere bei den Rotten Tomatoes. Auch so 80-40 irgendwie bei den Zuschauern. Kommt da nicht so gut weg. Ich würde aber schon sagen, ich tendiere zu hot.
Erste Staffel nicht gesehen, erstmal not.
Okay. 29.01. Da lief The Brutalist im Kino an von Brady Corbett. Unter anderem mit Adrian Brody und Felicity Jones in den Hauptrollen. Warte, bevor du deine Meinung sagst, 3,5 Stunden.
Jo. I know. Still not.
Ja, kriegt auch sehr gute Reviews, aber hat mich so gar nicht gecatcht bis jetzt. Wir kommen gleich bei den Oscars nochmal dazu. Ich sag erstmal not. 29.01. Autohot wahrscheinlich wieder auch bei dir. Paddington in Peru, der dritte Teil. Endlich, Alex. Endlich. Was sagst du?
Not.
Ach, Mann, ey. Ich habe jetzt zu Weihnachten nochmal beide Teile angeguckt. Du musst es langsam nachholen, Alex. Sonst zweifle ich an dir. Und zweifle ein bisschen an der Menschheit. Reviews sagen, es ist bei weitem nicht so gut wie Teil 2, aber es ist ein Meisterwerk. Also ist der dritte Teil immer noch sehr gut. Immer noch eine Empfehlung von den Kritikern bis jetzt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. 30.01. Da lief an You're Cordially Invited. Ihr seid herzlich eingeladen auf Amazon Prime mit Reese Witherspoon und Will Ferrell. Das war mal ein Zungenbrecher jetzt. So sanfte Hochzeitskomödie. Hot or not?
Ich mag das Cast, aber Trailer war eher not.
Ja, bin ich auch eher bei not. Und erneut zweite Staffel, auch seit 30.01. The Recruit auf Netflix mit Noah Centineo. Fand ich die erste Staffel auch ganz gut bis okayisch, aber müsste ich mich jetzt wahrscheinlich mal aufraffen, die zweite zu gucken. Da, von daher fast... ich sag Gott, verdammt.
Okay.
Und du?
Not.
Okay.
Weil erste nicht gesehen.
Ah. 31.01. war Direct-to-DVD beziehungsweise halt Blu-ray Boykins World kommt jetzt auf Netflix raus. Haben sich die Rechte gesichert mit Bill Skarsgård.
Ich fand den Trailer erstmal einigermaßen hot.
Fand ich
bin
auch.
Bin aber nie dazu gekommen, vielleicht jetzt mit Netflix.
Würde ich auch sagen, würde ich auch unter Hot einsortieren. Ab dem 2.2., also ab heute, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Beide mitgebracht. Ich war eher begeisterter als
ja,
du.
Ja, aber trotzdem gut.
Trotzdem eher gut. Hm? Cooler Animationsstil, auf jeden Fall hot. Empfehlung. 5.2. sind wir bei nächster Woche. Maria, neuestes Biopic von Pablo Larraín. Der hat schon Jackie und Spencer gemacht. Zuletzt El Conte. Es hat mich ein bisschen abgeturnt. Deswegen sage ich hier eher not.
Not, ja.
Und gleicher Tag Companion mit Sophie Thatcher und Jack Quaid mit einer blutigen, komischen Liebesbeziehung. So Psycho-Horror.
Ja. Trailer war hot, ne?
Ja, sage ich aber auch. Dann bleibe ich auch eher bei hot. Und wir gucken noch eine Woche weiter. Captain America 4, Brave New World mit Anthony Mackie.
Ich habe so schlimme Sachen gelesen und trotzdem stehe ich hier und refreshe quasi zyklisch, ob der Vorverkauf der deutschen Kinotickets endlich gestartet hat. Von daher ist leider ein Hot bei mir, ja.
Okay, das ist Nobel. Bei mir absolutes Not, muss ich leider so sagen. Dafür
ist völlig okay.
Gleicher Tag, eine mögliche Alternative für mich. Hundreds of Beavers.
Is it?
Ich sage mal Hot und würde da in die Bresche springen, falls du sagst, das ist absolut nichts für dich, falls du darüber schon was gehört hast, Alex.
Bin ich raus. Not.
Ist, müssen wir vielleicht nochmal im Nachgang irgendwann drüber sprechen, aber ich bringe es nochmal mit. Haltet's bitte für alle Zuhörenden gerade nur da draußen mal im Gedächtnis. Hundreds of Beavers. Ab 12.02. auch im deutschen Kino. Und damit sind wir durch, Alex.
Yes.
Mit den Releases. Und es geht weiter im normalen Sendungsverlauf. Wuhu.
Genau, jetzt kämen die News eigentlich.
Genau. Drifte er in die Neuigkeiten.
Ja, ich hatte ja noch so ein bisschen eine Wildcard mitgebracht, nämlich gibt's so eine gewisse Kontroverse, die halt ganz gut reinpasst, weil du hast den The Brutalist erwähnt, nicht nur wegen der Laufzeit, sondern auch wegen seiner Oscar-Nominierung ist er ja so als einer der Top-Favoriten ins Rennen gestartet. Es gibt aber so eine AI-Kontroverse, wo ich schon eigentlich gerne mal gewusst hätte, also die hat mich mehr beschäftigt, als mir lieb war, wie du das so empfindest. Und zwar geht's konkret darum...
Ich weiß von nichts, ne? Wildcard, hast du jetzt mitgebracht?
Okay, pass auf, es geht darum, dass, also erstens wusste ich nicht, Adrian Brody, die reden im Film wohl viel Ungarisch. Ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen, muss ich der Fairness halber einfach noch dazu sagen. Ne? Ich habe auch nur davon gelesen. Aber die reden wohl viel Ungarisch.
Adrian Brody ist ja auch relativ neu. 29.01. Genau. Ist nicht so lange her, muss man sagen, letzte Woche.
Adrian Brody hat auch ungarische Wurzeln. Auf jeden Fall spricht sowohl er als auch Felicity Jones wohl viel Ungarisch. Die hatten auch einen Coach und so weiter. Aber Ungarisch ist wohl eine sehr, sehr schwere Sprache. Und Natives würden es auf jeden Fall catchen, wenn du
Surprise,
nicht Native bist. Deshalb wurden gerade bei Satzenden oder da, wo es halt wichtig war, dass man den Dialekt oder den Akzent perfekt trifft, mit AI das Ungarisch, das Sprechen des Ungarischen nachgeholfen. Außerdem gibt es wohl Szenen später, wo im Setdesign Grafiken, Zeichnungen rumfliegen, die wohl über Generative AI gemacht wurden und aus meiner Sicht gibt es da kein Middle Ground, da wurde einfach versucht Geld zu sparen, glaube ich, am Setdesign. Deswegen wurde mit Generative AI aufgefüllt und das ist ein No-Go für mich. Also automatische Disqualifikation, das ist ganz klar eine Maßnahme gewesen, um Geld zu sparen, meiner Meinung nach. Und das ist, kann man gut finden, ich find's doof. Bei dem anderen wird es halt super kontrovers, aus meiner Sicht, weil Adrian Brody ist als bester Hauptdarsteller nominiert.
Aber, ja.
aber wie willst du das jetzt noch sachlich eintüten, wenn das, was du da gesprochen auf der Leinwand hast, gar nicht mehr 100% seine eigene Performance ist, sondern weil die enhanced wurde. Kannst du einem Usain Bolt seinen Goldmedaille oder seinen Weltrekord zu sprechen, wenn er so eine kleine Sprungfeder noch mit unter seinem Schuh hatte? Im Prinzip seine Leistung, aber ein kleines bisschen geiler noch halt, ne?
Ja,
aber also wie willst du sagen, das sind die fünf, die für beste Hauptdarsteller nominiert sind und deswegen können wir das jetzt guten Gewissens Adrian Brody geben. Wie soll ich das jetzt noch bemessen?
Ja.
Diese scheiße Oscars sind eh obsolet aus meiner Sicht.
Ja? Scheiße,
aber
Oscars,
wenn du jetzt halt versuchst, hier quasi in einen Vergleich zu gehen, müsste man eigentlich diesen Film disqualifizieren.
Wir hatten es in den letzten Jahren auch immer wieder mit Fotografiewettbewerben, sei es von Sony oder anderen Sachen, wo das dann ja auch immer rauskam, dass Bilder nochmal nachträglich bearbeitet worden sind.
Und das ist jetzt für mich der erste konkrete Fall, wo du konkret hast, einen großen AAA-Film, der für Oscars nominiert ist, wo es um diese Performance geht, und das ist nicht zu 100% die eigene Performance. Wie willst du das verargumentieren, wenn du die 100, was weiß ich, wie vielte Episode der Oscars machst, wo alle für ihre Performance gearbeitet haben, mit Coaches zusammengearbeitet haben, um den Dialekt draufzukriegen und so weiter und so fort. Das trittst du alles mit Füßen eigentlich. Ich bin da sehr, das hat mich sehr, sehr, sehr aufgeregt, muss ich aufgewühlt, ist das richtige Wort eigentlich.
Ja, das stimmt schon. Ich bin da jetzt nicht so ganz emotional erfasst, weil, wie gesagt, die Oscars sind für mich irgendwie eine Diskussion wert, jetzt aber auch irgendwie nicht so lebensentscheidend.
Es gibt gar nicht, der Oscars ist nicht mal der Punkt.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich könnte es jetzt gar nicht für die Zeit, die wir jetzt heute noch haben, irgendwie jetzt schnell in Worte fassen. Ich könnte wahrscheinlich auch nur sagen, es kommt natürlich auf die Spannbreite an, was da jetzt tatsächlich im Detail geschehen ist. Wenn man sagt, man musste irgendwo nachhelfen, dann sage ich, ist vielleicht ein Stück weit okay, weil das ist einfach mal ein Film, das ist ein Video, das ist einfach jetzt die komplexeste Kunstform, die es gibt. Da wird immer nachgeholfen mit Schnitt, mit Farbkorrektur, mit Tonanpassung,
etc. Ja, aber wenn du eine der besten Fernsehserien, die es jemals gegeben hat, Tschernobyl hast, wo die porträtierten Russen perfektes British-Englisch reden.
Ja.
Ist schon okay, Mann.
Auch eine stilistische Entscheidung auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, man lässt Sachen noch mit Generative AI irgendwie vollenden, da würde ich auch sagen, das kann man ein Stück weit machen. Ob es jetzt irgendwie, das sind ja auch einfach letzten Endes nur Tools. Für mich wäre da zum Beispiel die Frage, inwieweit tatsächlich die Spannbreite ist und wie weit das halt immer noch händisch einfach als Tool genutzt wurde. Aber ja, bei den Dialogen ist es natürlich schon, wie du schon jetzt formuliert hast.
Ich finde, das ist sehr grau, oder?
Ja, es ist natürlich auf jeden Fall eine Diskussion wert.
Weil vielleicht kann man die nochmal separat führen, auch wenn du es vielleicht hast ein bisschen sacken lassen. Vielleicht sogar, wenn wir beide den Film auch gesehen haben, vielleicht sogar, wenn es eine Möglichkeit gibt, so ein AB zu sehen irgendwann.
Ja.
Das ist halt das erste Mal, dass es so mich explizit konfrontiert hat und ich mir da auch irgendwie einfach mehr meine eigenen Gedanken zumachen musste. Und genau, deswegen wollte ich es hier zumindest einfach erstmal mitbringen und vielleicht kann man da irgendwann nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Ich glaube, für mich abschließend nur, wenn es jetzt um Wettbewerbe geht, finde ich es schwierig, weil wo kannst du jetzt bei einem kleineren Film sagen, die vielleicht, also, oder wo setzt du die Grenzen? Wo ist jetzt, wo du sagst, da ist jetzt aber Schluss?
Naja, bräuchte es Spielregeln für, ne?
Ja, bräuchte es eigentlich Spielregeln. Auf der anderen Seite sage ich, das sind nach wie vor Tools, die vielleicht in 10 Jahren halt normal sind und die vielleicht auch Independent-Filmmakern mehr erlauben oder mehr Möglichkeiten dadurch offenlegen. Aber ja, müsste man nochmal separat gleich aufgreifen.
Slippery Slope.
Ja, Slippery Slope auf jeden Fall. Aber lass uns doch bei den Oscars bleiben, Alex.
Ich war weitestgehend raus, muss ich gestehen, weil viele gerade von den Heavy-Hittern, die viele Nominierungen bekommen haben, habe ich einfach nicht gesehen, leider. Sorry.
Naja, wie gerade eben gesagt, The Brutalist hat echt abgeräumt. Ich glaube, 10 Nominierungen oder so. Und wie gesagt, ist ja ganz frisch quasi aus der Kinobäckerei gefallen. Also da gab es auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten.
Conclave hat 8.
Kommt auch noch dazu.
Den habe ich zumindest gesehen.
Emilia Perez oder Perez hatten wir ja letztens auch schon. Der kam so ein bisschen aus dem Left Field, wie du immer sagst. Mhm. Und dann hatten wir den ja letztes Jahr noch in den Releases dabei. Das ist ja dieses Gangster-Musical-Drama Schubidur. Dachte ich auch, keine Ahnung, was das ist, aber er räumt ab. Die Zuschauer sagen aber, der Zuschauerscore auch bei Rotten echt niedrig. Also auch so eine Schere. Bin ich super gespannt.
Yep.
Und der Complete Unknown, das Biopic über Bob Dylan, kommt erst, glaube ich, im März. Also
es gibt es gar nicht zu gucken.
Wieder so ein Oscar-Film, der uns relativ spät kommt. Muss man gucken. Ich fand noch interessant, Flow aus Lettland, Animationsfilm, ist als bester Animationsfilm nominiert und das ist eine Premiere, als bester internationaler Film.
Mhm.
Und das als Animationsfilm, da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Es gab ewig kein Trailer- und Bewegtbildmaterial, war dann da, sah gut aus, war dann fasziniert natürlich davon, dass es aus dem Animationsprogramm Blender kommt, dieser komplette Film, und quasi nur von einem oder einer Handvoll Leute entstanden ist. Und hat mich auch so von seiner Stilistik, von der Welt, und es ist so stummfilmmäßig an Shadow of the Colossus oder so videospielartige Sachen erinnert. Bin da echt gespannt drauf und hab da nach wie vor ein Auge drauf, wenn er bei uns zu sehen ist. Es gibt, glaube ich, bis jetzt kein deutsches Release.
Wild Robot ist auch nominiert. Daher.
Ja, Wild Robot, aber natürlich komplett andere Hausnummer, was das Budget, Teamstärke, Internationalität. Ich habe
darüber gesprochen, dass der mir schon auf jeden außerordentlich Fall gut gefallen hat.
Ja, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen.
Genau wie dieses eine kurze Mitbringsel, das ich habe bei den Trailern, Ronny.
Ein kurzes Mitbringsel?
Na, ganz konkret, also ein kurzes Mitbringsel, das ich mal erwähnt haben möchte, denn wir hatten jetzt endlich mal einen Trailer für, ich versuche mal so ein bisschen wieder so diese Marvel-Story zu pushen, für Daredevil Born Again. Erste Staffel.
Das klingt markig.
Und es ist erstmal alles drin, was ich haben möchte, denn wir haben Daredevil, aber wir haben auch den Punisher am Start. Also für mich sind erstmal die Weichen gestellt. Ich fand den Trailer richtig nice. Also ich fand die Daredevil-Serie eh gut.
Gespielt von John Bernthal, jetzt habe ich gerade seinen Namen.
Ja, genau. Achso, du meinst Punisher, ja, John Bernthal, genau. Der ist wieder mit, also Originalcast quasi.
Das,
und
das wollte ich noch hervorheben, ja.
Genau, und deswegen, ja, 4. März müssen wir gar nicht mehr so lange hinwarten. Und ich bin ehrlich mit dir, und das zahlt auch so ein bisschen in die Captain America Nummer ein.
Ja.
Marvel bräuchte mal wieder einen Win.
Das ist, glaube ich, das sagen viele seit Jahren. Ich bin ja normalerweise, wenn du Marvel-Trailer reinschiebst, mittlerweile echt nicht so angetan von. Aber ich muss sagen, ich habe den Daredevil Born Again-Trailer gesehen und dachte so, oh, das wird zum Schluss sehr explizit, sehr, sehr gritty, sehr düster. Hat mir gefallen. Wahrscheinlich immer noch ein Not für mich, wenn wir bei der Einsortierung bleiben. Aber ich fand, es sah gut
aus. Vielleicht kann ich es ja irgendwie mal mitbringen und dich vielleicht überzeugen, wenn es denn dann gut wird. Wir werden sehen.
4. Gerne. März.
Ja.
Gerne. Und wir bleiben bei Gekloppe. Und zwar Karate Kid kommt mal wieder vorbei, die Karate Kid Legends.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich es mitbringe, weil ich wusste, dass es in der Arbeit ist. Ich war aber super unsicher. Ich wusste auch, dass sie versuchen, so ein bisschen an meinen Kindheits Fäden zu ziehen, sage ich mal.
Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst.
Neben Jackie Chan, den haben wir ja nun schon gesehen in dem Remake letzten Endes so ein Stück weit. Jetzt weichen sie es aber auf und machen es tatsächlich zu einem Sequel, denn Ralph Macchio spielt auch mit. Mm. Also OG Karate Kid. Und damit schwimmt dieser Film so ein bisschen auf der Erfolgswelle von Cobra Kai, was ja nach wie vor ultra steil geht.
Ja.
Und den gecasteten bei Netflix, genau, die Netflix-Serie. Und Ben Wang, also der neue Karate Kid, der macht ja auch einen sehr sympathischen, sehr fähigen Eindruck. Und ich fand den Trailer, das ist halt, ja, 100% Throwback einfach für mich. Das war einfach, das ist halt eine billige Masche. Das finde ich auch ein bisschen frech. Und ich bin all in, soll ich sagen.
Ich bin auch kein Karate Kid Kind so richtig. Ich habe es mal gesehen, aber es war für mich nie so lebensbestimmt. Ich fand auch, Trailer war echt gut gemacht. Also Hut ab, würde mich vielleicht jetzt nochmal catchen, da reinzuschalten.
Also 1 und 2 stehen bei uns hier im Haushalt ein bisschen auf einem Podest, gerade Kid 1 und 2. Also gerade die zwei Entscheidungen in Okinawa ist genießt hier Kultstatus. Von daher, genau. Und ich habe dir von dieser Severance Backlog-Serienliste erzählt.
Ja.
Ja, Cobra Kai steht da aktuell, glaube ich, ganz oben.
Ja, ich habe mich da nie irgendwie hinverleitet gefühlt.
Ich war halt einfach schockiert, weil ich, also kam jetzt die 6. Staffel raus.
Ja,
die 6. Staffel würde so unheimlich gut sein einfach.
Ja,
ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein kann, verdammt nochmal.
Aber bring es gerne mal mit, was ich viel faszinierender fand. Ralph Macchio ist gerade mal 7 Jahre jünger als Chucky Chan.
Ist crazy, ne?
Der ist 63 gehalten, Jahre alt. Mein Gott, die Asiaten und die Italiener, wie machen die das denn? Also das ist ja
ist crazy, wenn du ihn da siehst. Und auch in der Serie, ne? Also den Cobra Kai spielt er ja auch die große Rolle. Und ja, Mann, also ich weiß nicht, was der für eine Creme benutzt. Hätte ich auch gern.
Ja, genau. Finde auch das mal gern raus. Vielleicht fällt es ja irgendwann in Cobra Kai, der Name der Creme.
Was haben wir noch?
Was haben wir noch dabei? Den habe ich ja auf die Liste gepackt, weil da hätte ich gerne drüber gesprochen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und zwar Death of a Unicorn. Mit unter anderem Jenna Ortega, Paul Rudd, Thea Leoni, seit 10 Jahren mal wieder in einem Film dabei.
Ja.
Deutscher Starttermin unbekannt.
Ja, fucked up, Mann.
Ja.
Der Trailer.
Um was geht's? Also Paul Rudd ist mit seiner Tochter unterwegs in einem Naturreservat, überfahren sie ein pferdeähnliches Wesen. Alle stellen fest, ich glaube, das ist ein Einhorn. Und dann wird's so eine Art flapsige Komödie. Und die mutiert aber irgendwann völlig zu so einer Art Creature-Feature, denn die Einhörner erwecken wieder zum Leben, beziehungsweise gibt noch ein paar andere, die in dem Reservat hausen und die wollen quasi Rache und versuchen dann die Leute da abzumetzeln und dann wird es auch relativ blutrünstig. Und das, fand ich, hat mich doch schon ziemlich gecatcht, weil sah nach einem sehr illustren Cast aus, lustig.
Also
Horror,
genau.
Splatter, irgendwie alles drin.
Genau, also der Genre-Mix kombiniert mit diesem wirklich krassen Cast, also für mich noch hervorzuheben Will Poulter, den sie wieder in so eine dumpfe Rolle gesteckt haben, wovon der er ja früher kam ursprünglich, wenn du dich an seine ersten Filme erinnerst.
Außer Maze Runner.
Nee, ja, außer Maze Runner. Aber weißt du, was ich meine, ne? Hier mit Jennifer Aniston und so. Genau, und Anthony Kerrigan möchte ich noch hervorheben aus, der spielt ja auch mit, finde ich gut, dass er jetzt mehr unter die Leute kommt, den kennt man primär aus Barry, da ist er bekannt geworden, quasi.
Okay.
Und der spielt halt eben auch bei Superman mit, deswegen möchte ich das nochmal erwähnt haben hier. Also der geht jetzt quasi so ein bisschen steil.
Okay. Ja, also A24-Produktion soll in, nee, deutscher Starttermin unbekannt, habe ich gerade gesagt.
Ja, also wird läuft schon 25 kommen. Also.
Ja, das heißt irgendwie Spring 2025, also in den USA noch kein Starttermin, läuft jetzt ein paar Festivals ab, Fantasy-Filmfeste und sowas und bin gespannt. Ja, also
wir sagen Bescheid, ne?
Ist auf jeden Fall ein Hot bei mir, ja.
Ja, same, same.
Ebenfalls sehr hot und das schon mehr als 20 Jahre, 28 Days Later, kriegt eine Fortsetzung in Form von 28 Years Later. Und da haben wir jetzt im Dezember noch, glaube ich, war es gerade so, den ersten Trailer bekommen. Und diese Filmreihe, Trailer können sie einfach richtig gut. Ich habe damals bei 28 Weeks Later, da habe ich den Trailer schon gefeiert. Jetzt haben wir den Trailer zu Years Later und holy moly. Also wer auch immer das geschnitten hat, der sollte um meine Gehaltserhöhung bitten.
Aber war für dich die Filme dann auch ebenbürtig damals?
Also der erste ist ja auch so ein bisschen auf einem Podest, weil er vieles halt neu definiert hat. Der zweite war so unter den, ich sag mal, Erwartungen, weil es war alles zweiter Teil mäßig schneller, weiter, höher.
Größer, aber, höher, ne?
Ja, ja, aber es war eher so ein typischer Zombie-Action-Film, aber war immer noch okayisch. Wie 28 Years Later wird, keine Ahnung. Ist mir
ja gut, aber das ein Stück weit siehst du ja diese Krankheit trotzdem hier schon durchscheinen auch ein bisschen, oder? Ich sag nicht, dass der Trailer schlecht ist, aber...
Ich kann es überhaupt noch nicht einsortieren. Wir wissen ja, dass direkt zwei weitere Teile kommen und ich glaube, der nächste sogar schon abgefilmt ist und The Bone Temple heißt.
Ich weiß auch nicht, was das soll, um ehrlich zu sein.
Ich weiß,
hör doch mal auf damit, verdammt.
Ich weiß auch nicht.
Mit diesen gleich drei Filmen, hör doch auf mit diesem Avatar-Kram. So dieses, mach doch erstmal einen guten Film jetzt wieder nach 20 Jahren.
Wir sehen ja Ralph Fiennes ganz kurz, also es scheint auch schon so um Okkulte zu geben, vielleicht Kannibalismus, vielleicht so ein bisschen Viggo Mortensen, irgendwie The Road-Vibes.
Ja, das finde ich halt drin. Das finde ich halt tatsächlich spannend, ob man damit halt, also ob man, ne, dieses, was passiert mit der Menschheit, wenn das so lange ist, ne? Also das finde ich interessant. So dieses psychologischen Pfad mal hinabzuschleichen, was das mit dir macht dann.
Spricht der Trailer ja auch schon ein Stück weit an.
Ja.
Bin super gespannt. Juni kommt das Ding erst raus, am 19. Ich bin hooked, würde auch gerne mal wieder ins Kino zu so einem Film, in der Hoffnung, dass der OV hier bei mir irgendwo läuft in Freiburg.
Ja, hot. Ja.
Hot auf jeden Fall. Was ist noch hot? Das hast du mitgebracht, startet aber am Eis.
Genau, Superman-Trailer. Das ist für mich so der am meisten antizipierte Trailer seit einer Weile tatsächlich, weil Superman einer, ich weiß, unpopuläre Meinung, einer meiner Lieblings-Superhelden neben Green Lantern und dem Captain.
Mhm.
Viele finden ihn langweilig. Ich finde ihn halt super interessant. Es gibt gute Comic-Geschichten und die Filme zollen dem halt nie angemessen Tribut. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass es vielleicht unter Führung von James Gunn nicht nur als CEO, sondern auch als Regisseur hier vielleicht anders werden könnte. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Also dafür, dass es ein Teaser-Trailer ist, macht er sich so ein bisschen strafbar, ein bisschen zu viel zu wollen aus meiner Sicht.
Ja.
Schon. Weil ich hatte gehofft, der Teaser-Trailer wird so ein bisschen, man kann über Man of Steel was sagen, was man will, aber der erste Teaser-Trailer für Man of Steel war pures Gold, fand ich, mit diesem Voice-Over. Damals, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Oh, an den Teaser-Trailer kann ich mich definitiv nicht mehr erinnern.
Ja, da gibt's halt so ein Voice-Over von dem Vater von Superman.
War das damals nicht Kevin Costner?
Jetzt
komme ich durcheinander
in
schon,
dem Fall, oder? In dem Fall ist es ein Monolog von Russell Crowe, also seinem leiblichen Vater. Im Film.
Ja, okay.
Und er macht das halt mega, mega, mega gut. Und es ist halt so einfach nur Vibes und super sexy Bilder in teilweise Slow-Mo. Das kann ja Zack Snyder. Mhm. Und hier ist es halt so ein, wir fangen langsam an und dann ist es aber zack, zack, zack. Wir zeigen euch, dass es James Gunn-Film ist. Action, ja. Action und das Monster und das Monster und Lex Luthor und dann noch ein Kaiju. Und es ist alles da. Macht euch keine Sorgen. Wo ich mir denke, ja, aber wollt ihr da nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Zusammenschnitt der ersten 20 Minuten und dann geht's um was ganz anderes.
Mhm.
Aber noch unschlüssig. Alles, also ansonsten sieht es natürlich fett aus und teuer und sie schocken dich ja erstmal mit dem Opener, weil er liegt da halt verprügelt, blutend im Eis, schwach,
ja.
Genau, was du nicht sehen möchtest. Aber was ich einfach nur einmal noch hier erwähnt haben möchte, der große Erfolgszug ist, dass ich der Meinung bin, David Cornswet ist vielleicht der beste Clark Kent, den ich jemals gesehen habe, weil diese kurze Sequenz, wo er da mit Zottelhaar zum Daily Planet läuft. Erkennst du nicht, dass er Superman ist? Und ey, das ist, ich weiß nicht, ne, dieses, ja, die Brille macht's. Nein, am Arsch. So, das macht's. Dieses Zottelhaar, Brille auf, das ist nicht die gleiche Person, wie der David Cornswett, der Superman spielt. Du würdest die, wenn du die nebeneinander stellst, nicht erkennen. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass sie das geschissen bekommen haben. Und das rechne ich ihnen extrem hoch an.
Find ich stark. Aber so bei Christopher Reeve war das doch jetzt auch nie so ein Ding, oder?
Nee, das nicht, aber also sie sind halt einfach immer fauler geworden,
ja,
was das betrifft.
Gut. Okay, da gehe ich mit, auch wenn ich nicht so mega
das fand ich ja richtig, das fand ich ja wirklich richtig cool, muss ich sagen.
Ich habe gerade gesagt, I doubt it. Ich spüre auch so ein bisschen die Handschrift.
James Gunn,
mein Gott, stand gerade auf dem Schlauch. Ähnlich wie bei The Suicide Squad. Also Kaiju, viel Action, bunt und groß. Das habe ich ja auch schon rausgespürt.
Ja.
Ah, ich glaube eher, dass es den ganzen Film so übergeht. Waren ein paar geile Sachen dabei, wie der Teaser gemacht ist, spielt die richtigen Töne an, das funktioniert alles ganz gut. Ich muss sagen, ich habe den Teaser-Trailer 2-3 Mal geguckt. Ich bin einfach nicht über den Hund hinweggekommen. Das war ein Stück
Kryptoman.
Weit... Also das war für mich fast schon wieder ein bisschen albern, dass sie auch diese Hundefigur einführen mit
das
dem
ist
Cape.
Eher, das, ja, Crypto hat Cape, der kann auch fliegen, Magger.
Ja, I know, aber...
Aber ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ernst,
ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, wenn du halt etabliert, also wenn du diese Figur von Crypto 20 Jahre etabliert in Comicform kennst, ist es halt einfach cool, ihn das erste Mal jetzt auf der großen Leinwand zu sehen. Ich kann aber total verstehen, dass es für Leute, die halt, ist schön, dass es für die Comicleser funktioniert, aber natürlich muss es in Filmform auch für die reinen Filmgucker funktionieren. Und da bin ich halt sehr gespannt.
Da bin ich auch super
wie sie das
gespannt
hinkriegen. Ich glaube, sie wollen halt ein bisschen abzielen auf dieses Maskottchen-eske, was ja zum Beispiel bei jedem Disney-Film immer sehr, sehr gut funktioniert. Ne?
Nachvollziehbar, auch genau das, ja.
Aber ich bin bei dir, weil es ist halt dieser gleich in der ersten Szene halt dieser Kontrast, mit dem sie dir halt ein paar so eine Backpfeife geben, ne? Du denkst so, oh mein Gott, da liegt der Mais, scheiße, was macht er jetzt? Das pfeift er und der stirbt und dann kommt ein Doggo angerannt.
Ja, genau.
Fängt an, ihn wegzuziehen, so. Das ist so, ich weiß genau, was du meinst halt. Ne? Ich bin sehr gespannt einfach auf diesen Film. 10. Juli ist es halt erst soweit, also der Sommer-Blockbuster und ich werde definitiv auch ins Kino gehen und ich hoffe das Beste. Und bin einfach nur sehr gespannt, weil DC, auch, ich wiederhole mich, glaube ich, ein bisschen, ich habe es bei Marvel schon gesagt, bräuchte auch mal wieder einen Win.
Ja, auch da ist ein
das
bisschen
das ist ja so ein Stück weit der erste, der große Reboot-Film jetzt, ne, muss man ja sagen.
Da haben sie ja viel Vertrauen an James Gunn drangehängt, dass jetzt spätestens mit Superman das DC-Universe nochmal einen neuen
Schlag ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir jetzt genau auch hier mal einen Superman haben, der vielleicht eine Weile erhalten bleibt und ein paar coole Filme erzählt werden, auch mit der Figur. Aber wir wissen es halt natürlich nicht, ne?
Ich bin gespannt.
Same.
Falls es noch andere Meinungen da draußen gibt über Krypto, den Hund, wie ich jetzt nochmal erfahren musste, ich hatte den Namen auch schon wieder vergessen. Wir haben alle Trailer in der Podcast-Beschreibung verlinkt, genau wie alle anderen Infos, Sprungmarken zu den Kapiteln, etc. Also bester Service, würde ich behaupten, wie immer.
Der beste,
damit, ja. Damit sind wir am Ende der Sendung, Alex. Die erste Sendung 2025.
Ja, vollgestopft, aber das war, glaube ich, erwartbar nach wochenlanger Abstinenz. Wir hatten ja uns das ja, wie gesagt, war ein bisschen aufgestaut. Jetzt konnten wir das hier tatsächlich endlich einmal alles ergießen in unsere Ohren gegenseitig. Von daher großartig, danke dafür.
Spucke hoch. Ja, geht gerne mit uns in den Austausch. Ihr findet uns auf den sozialen Medien. Unter anderem würde ich hier immer an erster Stelle und fast mittlerweile einzigartig Instagram empfehlen. Ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Benutzt bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Genau, das ist einfach, das kann es jeder merken, auch gern bei Spotify, wollte ich gerade sagen, aber das ist natürlich nach wie vor immer richtig. 5 Sterne geben und bei iTunes genau das gleiche.
Das gibt bei
iTunes auch. Ja, und da kann man sogar noch eine Nachricht reinschreiben und eine Bewertung, alles so. Also wir freuen uns über jede Interaktion.
Das ist richtig.
Da freuen uns unsere kleinen Herzen sich einfach so immer ein bisschen
ganz
drüber.
Ganz genau.
Und ein kleiner Krypto wird irgendwo geboren, wenn ihr uns 5 Sterne gebt.
Gut, das ist der Punkt, wo ich mich verabschiede und bedanke fürs Zuhören und auch in deine Richtung nochmal sage, vielen Dank, Ronny. Es war mir ein Fest. Ich bin so froh, dass wir es endlich geschafft haben und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch im April und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.